Leute, heute ist der 2.11.2025. Für Lehrerlieblinge ist es allerdings deutlich früher. Wir befinden uns noch Mitte Oktober. Ihr hört Radio Education, kollegiale Fallberatung. Das ist das Format, wo ich mich mit interessanten Leuten aus dem Lehrerumfeld im weitesten Sinne unterhalte. Und heute habe ich einen Mann hier im Studio, im Erweiterten, ja, bei dem der geneigte True-Crime-Hörer, aber auch jeder Bürger Fuldas vor Ehrfurcht auf die Knie sinken würde. Es ist der wunderbare Michael Shaggy Schwarz. Shaggy, herzlich willkommen.
Hallo Stefan, hi. Schön da zu sein. Also ich freue mich sehr über die Einladung. Die stand ja schon lange aus und ich habe mir ein paar Folgen auch angehört gehabt, weil ich finde ja auch, dass ihr da ganz, ganz tolle Arbeit macht. Und da hatte ich irgendwie Bock, einfach mal auch mal über was anderes zu reden, als über die Dinge, über die ich sonst in Podcasts rede, über wahre Kriminalfälle oder über Wrestling oder über Kultur oder wie auch immer. Wobei, das werden wir heute sicherlich auch ein bisschen streifen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ja ein breit aufgestellter Podcast und wir können uns auch nicht so ganz dagegen wehren, hin und wieder mal so ein Lifestyle-Thema anzukratzen. Das ist aber auch irgendwie Teil von Schule, ne? Da geht es ja auch nicht immer nur um Unterrichtsinhalte. Du hast es angesprochen, Wrestling-Podcast, das ist tatsächlich die Stelle, wo ich dich kennengelernt habe, nämlich über die Kollegen bei Power Wrestling. Mhm. Da habe ich dich zuerst gehört und dann auch bei diversen anderen Podcasts noch. Du hast es angesprochen, Headlock, und dann hast du einen wunderbaren True-Crime-Podcast. Ganz, ganz toll. Also du bist wirklich eine Größe im Podcast-Business auf jeden Fall schon mal.
Ja, sagen wir mal so, da gibt's schon auf jeden Fall deutlich größere Leute, aber es ist ein Standbein meiner Selbstständigkeit geworden und also ich habe so im Monat ein paar hunderttausend Hörer, sagen wir es mal so, und das ist schon ganz nett, das ist auf jeden Fall schön.
Da muss man auf jeden Fall den Hut vorziehen. Sag mal, wie würdest du dich selber so in drei kurzen Worten oder in einem kurzen Satz beschreiben?
Das ist eine sehr schwierige Frage, mich im kurzen Satz zu beschreiben, weil ich wirklich so viele Dinge auch tue. Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall ein Künstler und ein Mensch, der versucht, andere Menschen zu erreichen und zu berühren. So, das würde ich, glaube ich, sagen.
Ja, das finde ich sehr gut und damit passt du prima bei uns rein. Du könntest eigentlich auch Lehrer sein, wenn du dich so beschreibst.
Ja, bin ich ja auch so ein bisschen. Also nicht, dass ich klassische Schulfächer unterrichte, sondern ich unterrichte ja Improvisationstheater. Und da in dem Zusammenhang bin ich Lehrer oder auch Coach oder auch Leiter des Improvisationstheater Fuldas.
Ja, sehr gut. Bevor wir zum Impro-Theater, das wäre nämlich auch das Erste, was ich gerne mit dir besprechen würde. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht verrätst du unseren Hörerinnen und Hörern noch ganz kurz, woher kommt denn der Spitzname Shaggy? Man kennt das ja aus den 90er Jahren. Alle, die da schon Musik gehört haben, kennen Shaggy, aber einen anderen Shaggy.
Ja, mich gab es vorher schon. Also meinen Namen zumindest. Ich habe den Spitznamen, seit ich ein kleines Kind bin. Das war meine Liebe zu der Zeichentrickserie Scooby-Doo. Die mochte ich sehr, sehr gerne. Und das Härchen von Scooby-Doo heißt ja auch Shaggy. Und da gab es wohl in meiner Kindheit, frühen Jugend, so eine gewisse Ähnlichkeit. Ich hatte auch einen Hund, ich war auch groß und schlaksig, verpeilt und so. Und da habe ich den Namen Shaggy irgendwie bekommen. Aber das war nur so am Rande. Also haben nur so ein paar in meiner Clique, haben das damals gesagt, so zum Spaß. Und dann habe ich mit 14,5 oder 15 angefangen, als DJ aufzulegen. Mhm. Und da habe ich einen DJ-Namen gebraucht. Und kam irgendwie DJ Shaggy relativ schnell so dazu, der Name. Und dann habe ich den halt so benutzt. Und seitdem hat auch dann jeder Shaggy zu mir gesagt. Also meine Mutter sagt noch Michael zu mir, stellt mich aber anderen Leuten als Shaggy vor, meine Frau. Die sagt Micha. Also ansonsten, die meisten Leute sagen Shaggy. Ist auch nicht nur ein Spitzname, ist auch mein Künstlername. Ja. Ist auch eingetragen tatsächlich im Personalausweis. Also das ist auch zwischen mein Normalname. Damit kann ich unterschreiben.
Eingetragen tatsächlich, hast du gesagt. Ja. Ne? Das heißt, du musstest auch bei deiner Hochzeit, du bist noch nicht so lange verheiratet. Insofern herzlichen Glückwunsch noch nachträglich.
Dankeschön, vielen Dank.
Das heißt, da hast du auch schon mit Shaggy Schwarz unterschrieben?
Da habe ich nur mit Schwarz unterschrieben. Okay. Aber so Shaggy ist ein eingetragener Name, ja.
Sehr cool, sehr cool. Auf jeden Fall sehr sympathisch.
Dank dir.
Ja, du hast ja schon gesagt, Impro-Theater, das ist, glaube ich, so eins deiner Hauptbausteine, deiner Hauptbetätigungsfelder.
Ja.
Und da kann man natürlich sofort die Brücke schlagen zum Lehrerberuf, weil eigentlich improvisieren wir auch täglich. Wäre ja gelogen zu sagen, dass wir immer top vorbereitet in jede einzelne Stunde reingehen. Meistens überlegt man sich auf der Türschwelle, was man denn so macht mit den Kindern. Oder mein Lieblingstrick, ich gehe rein und lass erstmal von irgendwem mir sagen, was haben wir denn letzte Stunde gemacht? Und dann kann man da dann anknüpfen und überlegen, okay, was mache ich denn dann diese Stunde?
Ja. Damit du wieder dich erinnerst, ach, das habe ich letztes Mal.
Genau, ach, das war, ja, stimmt, genau.
Ja, stimmt. Richtig. Ja, also ich bin ja auch oft in Schulen. Also tatsächlich habe ich ja auch sehr, sehr viele auch Berührungen mit in Schulen und auch mit Lehrern, Lehrkräften und so weiter und so fort. Und ja, Impro-Theater ist etwas, was ich halt auch in Schulen gebracht habe. Das ist auch der Grund, warum ich mich mit dem Impro-Theater vor ein paar Jahren selbstständig gemacht habe. Weil ich mehr mit jungen Menschen arbeiten wollte und denen auch helfen wollte. So. Und weil Impro-Theater, angewandte Improvisation auch gerade jungen Menschen, nicht nur jungen, aber da auch im besonderen Fall total hilft. Ich gehe auch in die Kinder-Jugendpsychiatrie zum Beispiel.
Ja.
Habe auch Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die Opfer von Gewalt geworden sind, von wirklich häuslicher, körperlicher Gewalt bis hin auch zu sexueller Gewalt und so Sachen. Und denen hilft es auch so ein bisschen, dann mal die Welt anders zu betrachten, aus Improvisationstheater-Augen, mit Probleme anders zu sehen, auch zu lernen, dass es okay ist, wenn andere Leute über einen lachen, weil sie lachen ihn nicht aus, sondern die lachen mit einem. Also solche Dinge bringe ich Kindern auch sehr, sehr gerne bei.
Das hört sich so an und so hätte ich es mir, glaube ich, auch vorgestellt. Du sagst quasi, das ist so eine Art soziales Training, aber in spaßig. Kann man das so beschreiben?
Ja, also so wie ich es zumindest mit den Kindern mache, definitiv. Also da und auch mit vielen Erwachsenen. Improvisationstheater ist nicht nur immer witzig, es kann auch ernst sein, man kann auch abendfüllend ein ganzes Theaterstück improvisieren, aber so die Grundthematik des Impro-Theaters ist es eher tatsächlich, Menschen zum Lachen zu bringen. Oder auch über sich selber zu lachen. Der sichere Raum, den man niemals verlässt, der wird einfach immer größer, je mehr man Impro trainiert.
Ja, das glaube ich. Da habe ich selber auch schon Erfahrungen mitgemacht. Ist auch eine total wichtige Eigenschaft, glaube ich, gerade heutzutage, so über eigene Fehler auch mal selber lachen zu können. Denn total. Sonst ziehen die einen wirklich runter. Ne? Also das kennt man nicht nur als Kind und Jugendlicher, finde ich zumindest, das kennt man auch als Erwachsener.
Ja, hat mir im Leben auch total geholfen. Also die Impro-Theater-Thematik, das Motto, was dahinter steht, hat mir im Leben total geholfen. Ich hatte auch Phasenzeiten, wo es mir nicht so gut ging. Mhm. Ich hatte vor ein paar Jahren auch einen Burnout, weil ich einfach zu viel gemacht habe. Also du weißt, ich mache immer noch viel,
aber auf
eine andere Art und Weise. Damals habe ich wirklich zu viel gemacht und habe es nicht erkannt, dass es zu viel war. Und irgendwann bin ich dann in ein schwarzes Loch gefallen sozusagen. Und um da rauszukommen, habe ich mich auf das besonnen, was mir wirklich am meisten Spaß gemacht hat. Ich hatte einen tollen Job als Konzertveranstalter. Das war super. Ich habe es geliebt, auch das zu machen. Da habe ich übrigens den echten Shaggy mal kennengelernt. Ah. Den habe ich mal veranstaltet.
Shaggy
habe ihn angesprochen. Hey, my name is also Shaggy. Und er läuft nur so an mir vorbei mit roten Augen und sagt, yeah, man, und läuft so weiter. Das war ein bisschen unangenehm, aber es war ein witziger Moment. Naja, und ich habe damals gemerkt, es ist zu viel. Und gerade beim Impro-Theater geht es ja auch darum, das anzunehmen, so wie es ist. Und daraus vielleicht das Beste zu machen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe damals schon Impro-Kurse gegeben. Also ich habe ja sehr früh mit Theater und sowas angefangen. Und habe dabei gemerkt, Impro hilft mir vielleicht auch rauszukommen. Und das möchte ich auch anderen Menschen auch weitergeben. Und deswegen habe ich mich damals entschieden, selbstständig zu werden und quasi mit den ganzen Standbeinen, die ich schon hatte, mit dem Podcast, Moderation und so weiter. Und das Impro-Theater hatte ich ja schon ein paar Kurse, aber das habe ich nebenher gemacht, zu sagen, okay, ich stelle jetzt alles auf eine Karte oder setze alles auf eine Karte und versuche es, das hauptberuflich zu machen. Und es funktioniert gut. Also ich kann nicht klagen, ich bin sehr glücklich, wie es läuft.
Ja, super. Hörst dich auch wirklich gut an und man hört dir gerne zu. Und ich finde das, dass du so offen damit umgehst, finde ich auch ganz toll. Wir können uns die Hand geben. Ich stand auch mit einem Bein echt im Burnout vor ein paar Jahren, ja. Habe dann auch nochmal die Kurve gekriegt und unterhalte mich heute noch mit meinem Osteopathen oft über so ein bisschen Lebensgestaltung und lass mich von dem ein bisschen coachen. Das tut auch total gut. Und ich glaube, da gibt es viele Überschneidungspunkte.
Ja. Auch gerade in eurem Beruf. Also ich habe ja auch mit sehr vielen Lehrern, wie gesagt, Kontakt. Und da ist es tatsächlich je nachdem. Ich bin ja in verschiedenen auch Schulbereichen von der Grundschule, wo ich oft bin, aber auch in Hauptschulen, wo es wirklich auch richtig hart zugeht. Teilweise bis halt hin auch zu weiterführenden Schulen. Ich coache auch die Lehrer. Also es gibt ja DS-Kurse, darstellendes Spiel oder Theater-AGs. Und auch die kommen gesammelt dann auch aus dem Landkreis Fulda oder auch noch weiter bis hin in Rhein-Main-Gebiet Frankfurt, wo wirklich die Lehrer zu mir kommen und ich unterrichte, wie sie ihre DS-Kurse geben können und sowas. Das ist auch noch ein Teil meiner Arbeit.
Ja, super cool. Ist für beide Seiten total wertvoll, wenn du mich fragst. Was würdest du sagen, sind da so die Haupterkenntnisse, die man aus solchen Impro-Stunden ziehen kann? Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen so die Idee Spontanität statt Perfektionismus da eine Rolle spielt.
Eben. Also man oft gehen ja auch gerade Anfänger und Anfängerinnen in so einen Impro-Kurs mit der Idee, ich habe ja super viele Ideen, ich bin total witzig, das bringe ich auf die Bühne oder ich habe jetzt, die Szene entwickelt sich ja durch Interaktion mit dem Publikum. Mhm. Und die sagen ja, wo die Szene stattfindet, was für Rollen da sind. Man denkt sich das ja nicht selber aus, sondern es passiert in Interaktion mit dem Publikum. Und wenn man dann schon eine tolle Idee hat, aber der Mitspieler gerade eine andere Idee hat und die zuerst äußert, muss man es lernen, seine Idee fallen zu lassen und direkt sich darauf das annehmen, was kommt. Also die besten Impro-Spieler oder Spielerinnen sind die, die nicht mit einer Idee in die Szene reingehen, sondern ganz offen und schauen, was ist da, was ist gegeben, was für Fakten haben wir hier. Und das nutzt man dann, um dann auch sich weiter was zu entwickeln. Also nicht schon irgendwie total toll witzig sein. Gerade Rampensäue, die gibt es ja auch in vielen Bereichen. Die haben es am Anfang schwer, sich dann erstmal zurückzunehmen. Das muss man auch erstmal lernen, weil es ist immer ein Miteinander. Es ist immer das Annehmen von dem, was kommt.
Ja, glaube ich.
So, und genau. Und das ist etwas, was man tatsächlich sehr gut aufs Leben übertragen kann. Also auf alle Bereiche, sei es, wenn man Menschen kennenlernt, sei es im anderen Job, in normalen Jobs für andere Leute, sei es auch in, wie gesagt, in Interaktion mit anderen Menschen, aber auch bei Problemen, die auf einen zukommen. Auch das annehmen, wie es ist, und da versuchen, das Beste draus zu machen.
Ja, das ist was Lehrer absolut brauchen würden. Ja. Und ich glaube auch ganz oft nicht können, weil da gehen ganz viele von uns mit so einem Programm, wie du schon sagtest, in so eine, ich übertrage das jetzt mal auf die Stunde rein und ja, sind dann überrascht, wenn die Leute nicht so mitspielen, ne? Und ich glaube, da gibt es viele von uns, die ganz, ganz schwer dann von ihrem Plan abweichen können.
Total. Ich mache auch Teambuildings, Führungskräfte-Coachings, wo ich gerade auch in verschiedenen Bereichen von der sozialen, vom sozialen Bereich bis hin auch zu in der Wirtschaft, also wo die Menschen wirklich merken, wie sie anders mit anderen umgehen können. Solche Teambuilding-Sachen oder auch untereinander im Team, wie das Team eher zusammenwächst, weil man vorher sich an Dingen aufgerieben hat, die gar nicht nötig waren, sich daran aufzureiben und so Sachen. Also das ist etwas, wo man wirklich sehr, sehr viel mitnehmen kann und lernen kann.
Hört sich super an. Alle, die jetzt diesen Podcast hören und denken, ich muss Shaggy buchen, unbedingt für meine eigene Tätigkeit. Ich werde dich in den Shownotes verlinken. Da können wir den Shaggy bestimmt auch mal anschreiben, ansprechen oder für direktes für ein Coaching buchen.
Sehr gerne. Also bin da auch ganz offen. Ich reise auch durch Deutschland, wenn das mal sein muss. Also ich wohne ja in der Mitte von Deutschland, arbeite in Fulda. Das bin ja der Liebe wegen auch aus Fulda weggezogen. Ich wohne ja quasi fast eine Stunde weg, aber pendel quasi immer. Aber das Impro-Theater ist in Fulda. Ich habe auch mittlerweile ein paar Angestellte. Also das ist relativ schnell gewachsen. Auch Honorarkräfte, die unterrichten. Also es ist ein großes Team an Trainer und Trainerinnen geworden. Und wir sind da ganz flexibel und kommen gerne auch zu euch.
Ja, Wahnsinn. Siehst du, kannst du mal in den Köln-Bonner Raum vielleicht nochmal kommen.
Gerne.
Würdest du sagen, also ich stelle mir das so vor, beim Impro schult man doch automatisch auch so aktives Zuhören.
Ja.
Ist so, ne? Ja. Weil das ist auch was ich feststelle, was den Kindern vor allen Dingen immer schwerer fällt heutzutage. Die berühmte Aufmerksamkeitsspanne, ob es jetzt Social Media ist oder irgendwelche anderen Gründe hat. Aber tatsächlich fällt es vielen schwer, so länger als 3-4 Minuten am Stück konzentriert mal irgendwo zuzuhören. Ich könnte mir vorstellen, auch dafür ist es ein gutes Training.
Total, total. Also nicht nur bei Kindern, ich habe ja auch Kinder, wir fangen mit 5 Jahren an quasi bei mir im Impro-Theater. Teilweise habe ich aber, wenn ich in Gruppen gehe, auch noch jüngere Kinder. Für die ist es natürlich total wichtig, konzentriert, aufmerksam zu sein, das zu lernen auch nochmal. Das hat man als Kind ja gar nicht so richtig. Als Jugendlicher ist es aber auch, verliert man das auch so ein bisschen oder verlernt es viel mehr. Und ich arbeite aber auch sehr viel mit alten Menschen, also auch die haben nicht mehr so die beste Konzentrationsspanne und auch Aufmerksamkeitsspanne und Erinnerungsvermögen, das spielt ja auch noch damit rein und auch denen hilft es total. Also ja, das sind alles Dinge, die damit geschult werden, also sowas, sozialer Umgang, all das ist das, was angewandte Improvisation den Menschen bietet.
Ja, das glaube ich. Insofern, multifunktionell einsetzbar, was du machst. Das stimmt. Habe ich bei alten Menschen auch ganz oft das Gefühl, bei meinem Papa. Manchmal ruft der auch nur an, um selber mir irgendwas mitzuteilen. Und immer wenn er was fragt, dann ist die Frage manchmal nur so ein Lückenfüller. Aber da merkst du, da hört er schon gar nicht mehr zu und will eigentlich nur seine eigene Geschichte anbringen.
Ja.
Eine letzte Frage noch zum Impro. Eine Fähigkeit, die ich meinen Schülern immer predige, die sie entwickeln sollen, weil ich immer finde, das ist so das Tool schlechthin, um Konflikte zu vermeiden, ist der Perspektivwechsel. Mhm. Auch das ist doch sicherlich elementarer Bestandteil, oder? Weil man muss sich ja relativ schnell auf andere Rollen, auf andere Situationen einstellen, wie du eben schon gesagt hast. Das kommt ja dem Perspektivwechsel eigentlich relativ nah, oder?
Absolut. Also man muss ja wirklich sehr schnell in andere Rollen, andere Figuren schlüpfen, aber manchmal auch in das Gegenüber. Also quasi deswegen der perfekte Perspektivwechsel, weil man wirklich in die andere Person, die gerade mit einem auch auf der Bühne steht, in die auch mal wechseln muss. Also auch da gibt es verschiedene Übungen, wo wir beispielsweise auch, es gibt so eine Switch, also heißt dieses Spiel, wo quasi die beiden in dem Moment die Rollen tauschen, wenn ich das Kommando Switch gebe.
Ach cool,
ja. Oder auch, wo sie selber sind und interviewt werden, aber der andere für einen antwortet. Also Perspektivwechsel ist da auch ein ganz, ganz großes Thema, ganz klar.
Ja, finde ich eine super Sache und ich glaube, wenn mehr Menschen dazu fähig wären, dann wäre die Welt ein besserer Ort.
Ja, Das glaube ich auch ganz ernsthaft tatsächlich, dass das ja so ist, ja.
Fand ich jetzt, meine ich auch vollkommen ernst, ne? Was glaubst du, gibt's, oder du hast ja viel mit Lehrern zu tun, gibt's da auch viele, die sich mit dem Perspektivwechsel schwer tun erstmal?
Ja, es kommt immer ganz drauf. Ah, ja, klar, glaube ich schon, dass es das gibt. Natürlich kommt es auch, ich glaube, es kommt manchmal so ein bisschen auch auf die Klasse an oder auch vielleicht auf die Art der Schule, also ob es eine weiterführende Schule ist oder nicht. Mhm. Oft habe ich so das Gefühl, dass die Lehrer erstmal froh sind, die Kinder loszuwerden. Also nicht oft, manchmal, sagen wir es mal so.
Ja, das ist manchmal so.
Ja. Und dann geben sie mir die Kinder total ab und ich spiele mit den Kindern. Und manchmal sind die Lehrer auch dabei, was ich tatsächlich oft viel besser finde auch. Aber ich lasse den Lehrern die Entscheidung, ob sie quasi mit den Kindern da arbeiten, spielen wollen, spielerisch arbeiten wollen oder ob sie erstmal sich lieber eine Auszeit nehmen. Was ich gar nicht mag, ist, wenn der Lehrer dann am Rand sitzt und dann in sein Handy schaut oder so. Auch das habe ich schon erlebt. Da habe ich dann auch schon mal manchmal was gesagt. Aber ich glaube, für Lehrer ist es auch toll, weil sie gerade auch durch diese Arbeit mit dem Impro-Theater ihre Schüler nochmal ganz anders erleben und erkennen. Teilweise Schüler, die in der Schule gar nichts sagen, die kaum reden, blühen total auf beim Impro-Theater. Mhm. Also ich habe auch durch meine verschiedenen Projekte, lerne ich an Schulen manchmal auch Kinder kennen, wo ich merke, denen würde das extrem helfen, dieses Impro-Theater, von Sachen wie ADS bis hin zu anderen Lernschwächen oder wie auch immer. Kinder, die auch in der Klasse da nicht anerkannt sind, da kam schon oft vor, dass ich dann die Eltern kontaktiert habe über die Schule und gesagt habe, ich glaube, eurem Kind würde das gut tun, Impro-Theater zu machen. Und in den meisten Fällen machen die das auch. Und es ist tatsächlich so, dass das Kind dann total aufblüht und auch in der Schule dann sich nochmal anders gibt.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Das ist ja auch der schöne Effekt. Bei Klassenfahrten stelle ich das immer wieder fest, da lernt man die Schüler auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, ne? Ja. Halt nicht in diesem einen speziellen Fach so total zugeschnitten, ne? Und das öffnet einem manchmal wirklich völlig andere Blickwinkel auf die Leute, weil man merkt, oh, das ist ein toller Sportler, ein toller Schauspieler, ein toller was auch immer, ne? Der kann und bei euch
total.
Decken die ja verschiedene Rollen ab, insofern kann ich mir das auch prima vorstellen, ja.
Und gerade auch zu merken, wie das auch wächst, also wie viel mehr Kinder immer kommen, also wie viel größer die Kurse werden oder wie viel mehr Kurse man anbietet, wie viel mehr Schulen auf einen zukommen. Ich dachte, das ist halt auch normal so in Deutschland, aber allerdings hat dann das Fulda Impro-Theater schon eine Sonderstellung, wie ich jetzt letzte Woche erfahren habe. Ich habe einen Anruf bekommen vom ZDF ist es, glaube ich, zwei oder drei Redaktionen. Die haben gesagt, die suchen für so eine Primetime-Show, also nicht die normale 1, 2, 3, sondern wirklich in der Primetime, Kinder, die sich irgendwie mit solcher Bühnenkultur beschäftigen. Kinder, gerade im Bereich Comedy, die Witz, also solche Sachen wie Improvisationstheater oder Clownerie, reden wir gleich auch nochmal drüber, machen, die gibt es kaum in Deutschland, in der Größenordnung, wie es in Fulda gibt. Und die haben mich gefragt, ob ich die unterstützen kann bei der Suche nach Kindergruppen quasi für ihre 1, 2 oder 3 Show in diesem Special. Und das fand ich schon was Besonderes. Cool. War mir nicht bewusst, dass es dass mein Impro-Theater so eine Sonderstellung hat in Deutschland. Hat mich sehr gefreut.
Ja, siehst du mal, hast du richtig Monopol da in Fulda. Ja. Wahnsinn. 1, 2 oder 3. Gibt es die Sendung noch?
Die gibt es noch. Die moderiert von Elton.
Elton, das stimmt.
Der moderiert das seit ein paar Jahren, genau.
Als letzten im Kopf. Ja. Und dann gibt es immer noch die drei Felder, wo man so drauf hüpfen muss, ob du wirklich richtig stehst.
Seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja.
Genau. Ja, sehr schön. Habe ich früher auch sehr gerne geguckt. Aber da war es noch nicht Elton, da war es noch irgendwer anders. Ich kann mich nicht
erinnern. Michael Schanze ganz früher, dann später noch, wie ist die Biggie Lechtermann. Danach gab es noch ein paar, die ich gar nicht kannte. Aber
Michael
so,
Schanze, Elton, den habe ich auch noch im Kopf. Und dann irgendwann
der mit Elton. Dem Plop war das, ja.
Der mit dem Plop. Und der dann irgendwann die Mini-Playback-Show auch, glaube ich, gemacht hat, ne?
Kinderquatsch mit Michael hat er gemacht.
Kinderquatsch mit Michael, das war's.
Ja, das gab's auch noch. Das gab's Playback, noch länger.
Stimmt, Playback-Show war die Holländerin, genau.
Marika Amado, Mini-Playback-Show, ja.
Du kennst sie alle.
Ich kenne sie.
Sag mal, wo man auch grundsätzlich als Kind zumindest einen Perspektivwechsel durchgeführt hat, das war ja beim Spielen mit Actionfiguren. Mhm. Und das ist ja auch, glaube ich, wo du gerne drüber redest. Ich kenne dich auch unter anderem aus dem Podcast Die Giganten, den du mal eine Zeit lang gemacht hast. Mhm. Das war ein Format, mit dem hast du mich auch voll abgeholt. Und da hast du mit dem guten Markus Holzer, viele Grüße an der Stelle, über so Sachen wie He-Man, Turtles, Mask und andere Kultspielzeuge der 80er, 90er geredet, richtig?
Vollkommen richtig, ja. Ja, das ist auch etwas, was eine Leidenschaft, die ich bis heute noch auch mit mir nehme. Also ich habe ja das Glück, dass ich viele meiner Hobbys zum Beruf machen konnte. Mhm. Also eigentlich alle Sachen, die ich heute beruflich mache, waren mal Hobbys. Und ich habe ja auch eine Zeit dann quasi, wie du es gesagt hast, über solche Dinge auch geredet, so also in dem Podcast. Ich glaube, der kommt auch irgendwann wieder möglicherweise. Ich bearbeite den Markus Holzer auch gerade jetzt in der jetzigen Phase. Wäre das, glaube ich, ein richtig guter Moment, das wieder zurückzubringen. Aber es ist halt wirklich eine große Leidenschaft von mir bis heute. Also ich habe das Glück, dass ich meine alten He-Man-Figuren niemals verschenkt, verkauft habe oder wie auch immer verloren habe, sondern die habe ich alle noch, alle sozusagen. Ich habe nur mal...
Ja. Bist du einen Riesenschritt weiter als ich.
Ach so, du hast sie nicht mehr, ja.
Ich habe sie irgendwann in einem wahnhaften Anfall weggegeben. Ich könnte mich heute noch dafür in den Hintern treten.
Ja, ich habe nur Snake Mountain damals getauscht gegen eine elektrische Schreibmaschine. Das ist die Burg von Skeletor. Aber die habe ich mir irgendwann wiedergeholt. Also, und es gab ja jetzt auch, ich habe da im Nachhinein auch immer noch Figuren nachgekauft. Ich habe die Origin-Serie, das ist ja so eine Neuauflage der Serie. Die sammle ich auch, teilweise original verpackt. Und zum Teil aber auch, also nicht alle, sondern nur die, die mir wirklich gefallen. Also ich kaufe nicht alles, aber da habe ich auch schon einiges. Also ich bin ja vor ein paar Jahren zu meiner Frau gezogen, die hat zum Glück ein großes Haus gehabt. Da habe ich jetzt ein eigenes Zimmer, wo all meine Figuren stehen, von He-Man-Figuren. Mask hatte ich gar nicht so viel, aber auch da gab es jetzt eine kleine Neuauflage, die habe ich schon bestellt. Über Marshall Bravestar, aber vor allem auch Wrestling-Figuren. Also ich glaube insgesamt habe ich, weiß ich nicht, 6.000, 7.000 Action-Figuren.
Ja, der Wahnsinn.
Das wahrscheinlich ist sowas um den Dreh.
Ein bisschen Neid schwingt bei mir in der Stimme mit. Ich hatte auch so ziemlich alles, was du gerade aufgezählt hast und habe dann aus irgendeinem Grund mal gedacht, nee, jetzt bist du zu groß dafür, gibst das weg. Das war ein Fehler im Nachhinein. Und tatsächlich die He-Man-Figuren, die sammle ich auch so ganz vereinzelt mir wieder nach. Zum Beispiel hat mir mein Sohn kürzlich eine Figur von Trapjaw zum Geburtstag geschenkt.
Cool.
Fand ich sehr nett, weil er mir wirklich aufmerksam zugehört hat. Ist ja überhaupt nicht mehr seine Spielzeugreihe. Der ist damit nicht allzu sehr in Kontakt gekommen. Hat sich aber gemerkt, dass ich den grünen Trapjaw haben wollte, so wie er früher hinten auf den Verpackungen drauf war. Den gibt's ja inzwischen auch in anderen Lackierungen, hätte ich fast gesagt. Und den hat er mir geschenkt. Und die Wrestling-Figuren habe ich auch noch, so ziemlich alle. Die stehen aber wohlbehütet bei meinem Papa immer noch im Keller. Das ist quasi mein Lagerraum.
Ja, ich durfte jetzt ein eigenes Zimmer haben. Das ist schon ganz schön.
Das ist schon mal gut, ja.
Ja, da ist auch meine Comics und meine Hörspielkassetten und alles ist da. Aber auch CDs, DVDs, Schallplatten. Also das ist schon cool, tatsächlich den Luxus jetzt zu haben, die auch ausstellen zu können.
Auf 50 jeden Fall.
Quadratmetern. Ja, ja,
das ist groß, ja. Ja, ich habe eine etwas kleinere Männerhöhle, sitze ich auch gerade drin. Aber da passt leider nicht alles rein. Ich habe es, wie gesagt, zum Teil noch bei meinem Papa. Aber ich glaube, ich nehme jetzt die Herbstferien mal, räume hier ein bisschen auf. Vielleicht kann ich auch die eine oder andere Figur noch hinstellen.
Ja, sehr schön.
Aber du kennst das, als verheirateter Mann muss man immer ein bisschen zusehen, wo man es hinstellt, ne? Weil im Wohnzimmer kommt es meistens nicht so gut.
Ja, also ich wohne halt in einem Elternhaus meiner Frau. Ihre Eltern sind sehr früh verstorben und da sind im Grunde, und sie will halt auch keine Mieter drin haben. Und da haben wir halt einige Zimmer, die wir noch gar nicht nutzen. Also gerade ein bisschen umgebaut auch. Und das Zimmer stand halt frei. Und dann habe ich gefragt, darf ich hier mal meine Figuren ausstellen, solange wir es jetzt nicht andersweitig nutzen. Also es wird perspektivisch, wird das auch anders dann noch genutzt. Und dann hat meine Frau gesagt, klar, mach das doch. Und das ist schon irgendwie toll. Das ist das erste Mal überhaupt, dass ich so richtig ausstellen konnte. Außer halt als noch in meinem Kinderzimmer. Da war es das letzte Mal. Seitdem habe ich es nicht mehr erlaubt. Und es ist irgendwie schon ganz cool, da auch dann da zu sitzen und sich das anzuschauen. Also es ist ein tolles Hobby.
Ja, richtig cool. Hört sich nach einer sehr guten Basis an bei euch. sag mal, ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass man sogar aus einem solchen Hobby irgendwie was für solche sozialen Berufe wie Lehrer, Arbeit mit Kindern herausholen kann. Und wenn es nur sowas ist wie spannende Geschichten zu erzählen oder irgendwie gute Vergleiche auf Lager zu haben, wenn man irgendwas anderes erklären will, irgendwelche Sachverhalte erklären will. Hast du damit Erfahrung oder siehst du was ganz anders?
Ja, doch, das glaube ich auch. Gerade wenn man auch so aufwächst und auch sich dafür interessiert, so als Erwachsener noch für solche in Anführungsstrichen Kinderspielzeuge, dann ist man auch viel näher an den jungen Menschen auch irgendwie dran. Oder auch wenn man viel liest oder so gerne gelesen hat, generell so Geschichten erzählen können, in Rollen schlüpfen können, größere Fantasie einfach zu haben, hilft, glaube ich, bei jungen Menschen enorm. Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Habe ich nie drüber nachgedacht so richtig, aber jetzt, wo du es sagst, ist es definitiv, glaube ich, gegeben, dass das so ist.
Ja, ja, ich finde schon. Also wir haben jetzt vielleicht, um dir mal ein kleines Beispiel zu erzählen, ich bin ja Sportlehrer auch. Und wir haben, man kommt nicht ganz drumherum, auch so ein paar sportliche Tests zu machen. Wir sind sogar so ein bisschen spezialisiert auf den Sport, haben einen sogenannten Sportzweig. Das heißt, wir legen schon relativ viel Wert auch auf so athletische Fähigkeiten. Und früher haben wir das tatsächlich nicht anders genannt als athletische Fähigkeiten, Schnelligkeit, Koordination und so weiter. Und im letzten Jahr haben wir das umbenannt und haben statt Kraft haben wir den Hulk gesetzt, ne? Und haben gesagt, das sind die Hulk-Fähigkeiten. Und dann haben wir die Schnelligkeitsfähigkeiten, das war dann der Flash. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird seitdem sehr viel besser angenommen, weil sich irgendwie jeder so ein bisschen besser damit identifizieren kann.
Ich mache das auch so, gerade beim Impro-Theater oder bei so Kursen oder wenn ich mit Kindern arbeite, gerade mit jungen Kindern, dann rede ich erstmal mit den Kindern, was für Rollen kennen sie denn? Also was kennt ihr denn alles so? Und die sind immer total erstaunt, die Lehrer dann und Lehrerinnen ebenso, was ich auch alles kenne. Und das öffnet irgendwie ganz manchmal verschlossene Türen, schlägt aber zumindest die Brücke, dass man viel näher an den Kindern, Jugendlichen dran ist, wenn die merken, ah, der kennt sich aber super gut damit aus, also wenn sie in allen Bereichen, und das ist schon verrückt, also deswegen beschäftige ich mich auch immer noch mit so Sachen, die Kinder und Jugendlichen heutzutage schauen, Sachen, die ich mich gar nicht so interessiert haben, da bin ich auch so ein bisschen zumindest informiert, dass ich auch immer dann wirklich die Brücke zu den Kindern schlagen kann, hilft total.
Absolut, sehe ich ganz genauso und ich habe ja das große Glück, über meine zwei, gut, Leonie, die ist jetzt schon ausgezogen, die ist ja auch schon erwachsen, aber gerade über Noah, ne, der ist jetzt gerade 15 geworden, über den kriege ich ja noch relativ viel von dem Krempel mit dem die sich so beschäftigen. Zum Beispiel habe ich mich so halbwegs jetzt in die Pokémon-Welt einarbeiten müssen, weil der da total drauf abgeht und inzwischen auch an so Turnieren teilnimmt und spielt.
Ja.
Und allein um zu wissen, was man ihm mal zwischendurch schenken kann, muss man sich ja so ein bisschen mit den Serien beschäftigen und was es da so gibt und was da selten ist und was nicht so interessant ist.
Ja.
Und darüber kriegt man es dann schon so ein bisschen, ne?
Er muss sich jetzt auch revanchieren nach dem grünen Trapjaw. Ja, da muss das richtige Geschenk kommen.
Definitiv. Ich habe den Weihnachtskalender schon bestellt. Also ich bin vorbereitet auf Dezember.
Sehr gut.
Genau. Sag mal, kleine Frage zwischendurch oder kleine Aufgabe zwischendurch. Hättest du eine Idee, wenn du eine Unterrichtsstunde mit He-Man-Figuren gestalten müsstest? Hättest du eine Idee, wie man das machen könnte? Ich frage aus einem bestimmten Grund.
Du fragst aus einem bestimmten Grund. Ich weiß nicht, hier kommt ja natürlich auf das Fach drauf an. Also wenn man vielleicht geschichtliche Gegebenheiten so nachspielen kann mit den Figuren, wäre das doch auch total witzig, je nachdem, wo man gerade ist. Also ich möchte jetzt ungern den Zweiten Weltkrieg nachspielen mit He-Man-Figuren.
Stimmt, das ist nicht so gut.
Ja, das würde ich wahrscheinlich nicht machen. Die Frage ist, Skeletor ist mir zu cool, um denn jemand anderen Bösen aus dem Zweiten Weltkrieg nachzustellen. Also ja, aber es gibt bestimmt tolle Möglichkeiten. Also da müsste ich mir, glaube ich, nochmal Gedanken machen. Aber da kann man super viel auch machen. Oder auch andere Dinge in anderen Bereichen erklären anhand der Figuren. Also
ja.
Nicht, dass die Kinder irgendwann denken, hier, das ist der verrückte Lehrer mit den Figuren. Aber so mal das zu nutzen, wäre, glaube ich, eine ganz witzige Idee.
Ja, genau. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich hatte kurz mal überlegt, ob ich den Trapjaw mit in die Schule nehme und Muskelgruppen daran erkläre. Ich bin ja auch Biolehrer. Und weil die ja so schön aufgepumpt ausgesehen haben in den 80ern immer und immer noch so aussehen, kann man da eigentlich ganz gut die verschiedenen anatomisch, zumindest die funktionellen Muskeln dran erklären.
Ich habe mal zu Weihnachten eine Krippe gebaut mit Masters-Figuren. Fand meine Ex-Partnerin nicht ganz so lustig. Aber ich fand es sehr lustig. Orko war das Jesuskind.
Auch schön, sehr schön, ja.
Und He-Man und Tila waren dann auch Josef und Maria. So.
Witzig, dass du das sagst. Ich schmuggel meistens eine kleine Yoda-Figur in die Krippe rein. Und
ja, geil.
Es dauert dann immer ein paar Tage, bis die Leute das merken. Auch ganz witzig. Ja. Der geht in seinem braunen Umhang, so klein geduckt, geht er meistens zwischen den Hürden unter. Hat auch schon mal überlegt, ob ich nach Gruppenzugehörigkeit beim Masters ein Gruppenpuzzle organisieren könnte. Aber ich glaube, das wird dann zu weit führen. Ich glaube, da würden die Schüler dann wirklich denken, das ist der es nicht mehr alle hat.
Ja, das ist dann die Gefahr. Das ist schwierig, dass man da nicht abrutscht.
Aushalten. Wo man auch ganz gut Anatomie studieren hätte können, war in den 80er Jahren beim Wrestling. Und wir haben es ja eingangs schon erwähnt, Wrestling ist ja bei uns beiden auch ein ziemlich großes Thema. Und wir gucken auch beide aktuell noch, ne?
Ja.
Und verfolgen das Geschehen.
Ja, ich hab ja nie aufgehört, Wrestling zu schauen, tatsächlich.
Ich hatte mal eine Pause drin, wobei ich es auch nie so komplett aus den Augen verloren habe. Kann man jetzt auch nicht sagen, ne? Also ich habe zumindest mich immer so ein bisschen am Rande informiert, was ist passiert. Es war so in den frühen 2000ern, aber ja, inzwischen auch wieder ganz gut eingestiegen. Was fasziniert dich am Wrestling so bis heute?
Na, es sind natürlich auch die Geschichten. Es ist also jemanden, der sich nicht mit Wrestling beschäftigt, zu erklären, warum man Wrestling-Fan ist oder Wrestling mag, ist echt schwierig. Man muss es ein bisschen kennen, um es, glaube ich, zu verstehen, weil es steckt ja noch so viel mehr dahinter. Das versteht ein Außenstehender eigentlich gar nicht. Also meine Ex-Partnerin, der ich ja immer noch ein sehr gutes Verhältnis habe, die hat mit mir Wrestling geschaut ab und zu. Meine jetzige Frau tut das gar nicht. Die findet da überhaupt keinen Zugang. Dabei gibt es einfach so viele Dinge, jemanden, der sich auch mit Geschichten, mit Figuren beschäftigt, auch so viele Anknüpfungspunkte beim Wrestling. Also das ist schon gerade dieses Storytelling oder auch dieses, klar ist es nicht immer auf, das ist keine Hochkultur, das ist auch klar, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Also ich veranstalte ja selber immer noch Wrestling-Shows. Ich war übrigens, mein Wunsch war früher auch Wrestler zu werden, Wrestler oder Schauspieler oder Agent.
So. Wer wollte das nicht, genau, das war noch meine, ja. Oder Superheld hatte ich auch noch auf der Liste, aber...
Ja. Ja, ich mache alles. Also ich bin Schauspieler. Also, ja, perfekt, ich verdiene mit Wrestling Geld, mit Wrestling Podcast und Wrestling Veranstaltungen. Ja, und ich habe eine Agentur. Das heißt, ich bin geschafft. Agent von Künstlern. So, also das heißt, ich habe es geschafft im Grunde. Auf eine andere Art und Weise. Ja, aber ich bin ja sogar mal auf eine Wrestling-Schule gegangen. Also ich habe damals, das war ja vor dem Jahrtausendwechsel, war ich in Berlin und habe da eine Wrestling-Schule trainiert, mit dem Ziel, auch Wrestler zu werden. Hat nicht funktioniert, weil das war viel zu anstrengend für mich körperlich. Und habe da aber schon die ersten Kontakte geknüpft und veranstalte ja auch, bin der erste Lokalveranstalter der großen deutschen WXW, Deutsche Wrestling-Liga. Mache ich immer noch einmal jährlich, jetzt übrigens, also vor der Ausstrahlung des Podcasts, aber nach der Aufnahme am 25. Oktober. Wenn du willst, Fulda, ich lade dich ein. Du kannst jemanden mitbringen zu einer Wrestling-Show, wenn du Bock hast, wenn du da nicht schon kannst.
Wirst ja, das hört sich gut an. Da checke ich doch gleich mal den Kalender.
Musst du nach Fulda kommen?
Wäre ich sehr gerne dabei, klar. Ja.
Da ist der Podcast aber schon draußen dann. Ja, das zum Beispiel, das mache ich immer noch und das ist einfach toll. Ich habe da schon Leute mitgenommen, auch meine Mutter hat ja früher Wrestling geguckt, mein Opa hat früher Wrestling geguckt, als er noch gelebt hat, einfach mit mir. Und ich habe schon einige Leute, also ich war ja, ich habe als Konzertveranstalter gearbeitet, ich kann auch die Location nutzen, habe meinen damaligen Chef mal eingeladen zur Wrestling-Show, weil er meinte, Wrestling, das können wir doch eigentlich nicht veranstalten, wir veranstalten halt wirklich in verschiedenen Größenordnungen Kultur. Und da hat er sich das angeschaut und war tatsächlich total überrascht, was für eine Stimmung da auch ist und wie die Leute auch mitgehen und mitmachen. Und das ist schon was Besonderes. Und nochmal auszuholen, habe ich vor ein paar Monaten etwas ganz Besonderes erfahren. Mhm. Keith Johnstone ist der Erfinder vom Impro-Theater. Also der war ein großer Wrestling-Fan. Oh. Damals Anfang der 80er muss das gewesen sein. Er wollte die verschiedenen Welten Theater, er war damals schon Regisseur und Schauspieler, und Wrestling verknüpfen, weil er wollte, dass beim Theater die Menschen auch so abgehen, wie sie es beim Wrestling tun, das Publikum quasi.
Ja, verstehe.
Und dann hat er daraus ein Format entwickelt, nannte sich Theatersport. Ja. Und Theatersport ist der Vorläufer vom Impro-Theater. Das heißt, im Grunde steckt im Impro-Theater sehr, sehr viel Wrestling drin.
Ja.
Und das ist das Spannende. Also nicht mehr in der Form, wie wir es heute so spielen, aber gerade gibt es ja diese Wettbewerbe im Impro-Theater, die gibt es immer noch. Da steckt sehr, sehr viel mehr Wrestling noch drin. Und wie gesagt, eine Grundbasis im Impro-Theater ist tatsächlich Wrestling, was ich sehr spannend finde.
Ja, da gibt's viele Überschneidungen. Witzig, dass du das sagst. Bei mir kam jetzt vor den Herbstferien, die ja gerade laufen, eine Kollegin. Und zwar die Kollegin, die unterrichtet Deutsch und macht bei uns auch die Theater-AG. Mhm. Die kam auf mich zu und meinte, hier Stefan, du machst doch immer diese Kampfsport- und Wrestling-AG. Denn ich habe tatsächlich über mehrere Jahre so eine kleine Wrestling-AG bei uns an der Schule geleitet, in der Sporthalle. Und hat mich gefragt, ob ich eventuell ihr mal helfen könnte, ein paar Bühnenkämpfe zu choreografieren. Insofern, ja, da ist die Verbindung einfach da, ne?
Das ja, total. Und tatsächlich Bühnenkampf, also ich, das ist so ein spannendes Thema, weil das habe ich auch als Workshop, den ich anbiete beim Impro-Theater, wie man halt tatsächlich einen Kampf faked. Und da habe ich einige Wrestling, also so, ich habe sehr viel Bühnenkampf-Erfahrungen in verschiedenen Workshops bei anderen Impro-Trainern, aber nie hat da jemand Wrestling-Sachen eingebaut. Und ich habe da tatsächlich ein paar Wrestling-Aktionen, die auch total echt aussehen, eingebaut in diesen Bühnenkampf. Und das ist schon total spannend, auch da wieder eine Verknüpfung
der Welten. Absolut, absolut. Und ich finde, ich komme ja selber aus dem Kampfsport, habe Judo ziemlich lang gemacht und beschäftige mich inzwischen noch so ein bisschen mit MMA und Boxen, aber ganz hobbymäßig, also nicht irgendwie besonders hochschwellig oder nicht mehr wettkampfmäßig. Aber für die Schule kann man es ganz prima gebrauchen. Und ich finde ja persönlich, und das hat mir auch bei dieser Wrestling-AG immer so sehr gefallen, die lernen auf der einen Seite die ganzen Kampfsporttechniken, denn die Techniken, die man da anwendet, die gibt es ja. Es ist ja nur so, dass man die nicht so bis zum letzten Ende durchzieht, ne? Oder hier und da den Hebel aufgibt oder eben am Schluss den Kontakt doch abbremst. Insofern lernen die sowohl die Technik als auch die Verantwortung auf den Gegner aufzupassen. Und das fand ich immer einen besonders schönen Aspekt, weil man ja irgendwo dadurch auch wirklich Teamwork lernt. Ne?
Ja,
das war das immer so mein Ansatz. War immer nur schwierig, richtig, den Leuten das nach außen zu erzählen, ne? Weil welcher Schulleiter hört dir lange zu, wenn du sagst, so, ich lasse da jetzt mal zwei Kinder aufeinander losgehen und die tun so, als würden sie sich total auseinandernehmen. Den musst du auch erstmal finden. Ja, sag mal, hast du eine Idee, denke ich öfters mal drüber nach, welcher Wrestler hätte das Zeug zu einem guten Lehrer?
Es ist halt die Frage, was macht einen guten Lehrer aus? Mhm, absolut. Macht ihn aus, dass er halt ein großes Wissen hat oder dass er das Wissen gut vermitteln kann? Oder ist es vielleicht sogar eher, dass er die Kinder begeistern kann? Und ich glaube, das Letztere ist fast das Wichtigste. So, Wissen kann man faken auch so ein bisschen. Gut, das muss jetzt natürlich echtes Wissen sein, aber das muss man ja nicht immer auch drauf haben. Braucht man später im Leben ja auch nicht immer alles. Man muss nicht immer alles wissen. Ich würde sagen, auch da habe ich nicht drüber nachgedacht so richtig, aber ich glaube, jemand, der gerade junge Menschen extrem begeistern kann und das seit Jahrzehnten, ist John Cena, einer der bekanntesten Wrestler überhaupt. Der ist charismatisch und den hat man gerade in den letzten Jahren nochmal von der anderen Seite gesehen. Zum einen war der ja kurzzeitig auch ein Bösewicht, was nicht so ganz funktioniert hat.
Das hat nicht ganz so gut geklappt, ja.
Aber der Turn selber war ein guter, aber die Zeit danach natürlich nicht. Und gerade wie er jetzt auch nochmal so abtritt, der ist ja jetzt auch kurz vor seinem Karriereende. Er zeigt halt auch in Hollywood, was er eigentlich kann. Und das hat mich als durchschnittlicher Schauspieler, der ja eigentlich auch ist, er ist jetzt kein super Schauspieler, hat er aber schon extreme Rollen gefunden, wo er total gut hinpasst. Die Serie Peacemaker. Ich
war Peacemaker, ne? Genau.
Die ist fantastisch, finde ich richtig gut, wie er das macht. Er hat auch jetzt einen neuen Amazon-Film mit Idris Elba, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, irgendwas Hard Planes oder irgendwie, anders hieß der, irgendwas, wo er einen Präsidenten spielt, auch der ist total unterhaltsam, also der begeistert Leute und der wäre, glaube ich, ein guter Lehrer, der könnte Kinder und Jugendliche mitnehmen, überall hin, wo die wollen oder wo er will.
Da hast du recht, an den hatte ich gar nicht gedacht, aber du hast vollkommen recht und bei dem ist ja auch wirklich das Phänomen, der ist im Moment ja relativ präsent, auch wieder in den Shows unterwegs, weil er im Moment seine Abschiedstour da hat.
Ja.
Aber der war ja auch in den letzten Jahren nicht immer so präsent. Ne? Da gab es Jahre, da hat er nur ein Match gemacht und war mehr oder weniger mit Schauspielerei beschäftigt nur. Und das war aber immer der, den alle Kinder dir zuerst genannt haben, wenn es drum ging, also zumindest in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, wenn es ums Thema Wrestling ging. War immer John Cena der Erste, den die genannt haben und war auch immer die John Cena-Musik das Erste, was sie dir vorgesungen haben. Das war wirklich erstaunlich. Ja. Ja, und da konnten ganz andere groß gefeatured sein, das war immer das Maß der Dinge.
Ja, der ist auch, also muss man The Rock mal ausklammern, oder Dwayne Johnson, wie er jetzt nur noch heißt. Mhm. Also der ist eigentlich einer der, wenn nicht der größte Wrestling-Star nach The Rock. Ganz klar, den wir noch jetzt haben. Also die gerade jüngeren Menschen haben zwar mal von Hulk Hogan oder vielleicht auch mal von einem Steve Austin oder dem Undertaker natürlich, den muss man auch immer nennen, gehört, aber John Cena, der ist jetzt so im Durchschnitt, glaube ich, deutlich größer als die anderen genannten.
Also ich bin jetzt auch seit 16 Jahren fest im Dienst und seit 18 Jahren im Lehramt tätig. Seitdem ist das der Name wirklich.
Ja, ganz sicher.
Absolut. Ich hätte persönlich vielleicht noch Mick Foley und Ricky Steamboat ins Rennen geschmissen, weil das so Sympathieträger sind beide.
Ja.
An der Stelle, ne? Weil ich behaupte auch, für einen Lehrer, der einem sympathisch ist, tut man mehr und lernt man auch als Kind mehr, auch wenn man manchmal gar nicht unbedingt das Fach so mag.
Das glaube ich. Es gibt ja auch tatsächlich sehr, sehr viele Wrestler, die nach ihrer Karriere auch in den Lehrerjob zurückgewechselt sind, die davor vielleicht schon als Lehrer gearbeitet haben und danach auch weiter als Lehrer arbeiten. Also es sind ja gar nicht so wenige, weil die auch wissen, wie sie mit Leuten arbeiten können. Ich meine, die arbeiten ja auch mit dem Publikum, versuchen dem Publikum was zu vermitteln und das machen Lehrer ja im Grunde auch. Also gibt es ja gar nicht so wenige.
Stimmt. Auch da wieder eine Überschneidung. Was würdest du sagen, Doink der Clown, auch ein guter Lehrer oder eher nicht?
Also kommt drauf an. Ich würde sagen, der böse Doink, den wir am Anfang hatten, da kann man eine ganze Menge lernen. Der hat das sehr, sehr gut gemacht. Und dann, ich weiß nicht, der Faceclown mit seinem Dink hieß er, gell? Der Kleine. Ob das so ein cooler Lehrer ist, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Zumindest hatte der immer drei kleine Assistenten dabei. Das wäre ich auch manchmal gar nicht so schlecht.
Ja, die hatte er ja eigentlich nur bei der Survivor Series. Der hatte ja die meiste Zeit dann nur den einen Dink.
Einmal, stimmt. Ja. Genau. Stichwort Clowns. Du bist auch einer und zwar nicht nur irgendeiner, sondern du hast tatsächlich eine Clown-Ausbildung durchlaufen. Ist das korrekt?
Ich habe eine Clown-Ausbildung gemacht. Das ging über 2,5 Jahre berufsbegleitend. So lange hat es gedauert. Und das war auch schon eine anstrengende, aber auch lehrreiche Zeit. Also ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen und nutze jetzt, trete nicht mehr als Clown auf oder arbeite nicht als Clown. Also ab und an habe ich noch ehrenamtlich in dem Kinderhospiz zum Beispiel, Klinik Clown e.V., solche Auftritte gemacht. Das war schon auch hart, aber auch was Wichtiges für die Kinder dort vor Ort. Und ich nutze halt sehr viele Clownstechniken im Impro-Theater, weil gerade dieses Scheitern, also Clown ist ja eine gescheiterte Persönlichkeit, den Humor Engagement, die Stärke daraus, sich wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ist vieles auch im Impro-Theater.
Vieles auch im Impro, ich wollte es gerade sagen. Genau. Ne? So ein bisschen emotionaler Spiegel wahrscheinlich auch.
Eben. Das nutze ich da auch. Und für ganz kleine Kinder gebe ich ab und zu noch Clown-Kurse, wo sie quasi auch lernen, wie ist ein Clown, was macht ein Clown aus, wie geht ein Clown, wie benimmt er sich und so weiter und so fort. Und dann wird am Ende jedes Kind, das da mitmacht, selber zu einem Clown, was total schön ist, ein totaler Workshop, den ich sehr, sehr gerne mache. Ich habe ja damals, ich war ja politisch auch aktiv, war ja sogar Vorsitzender meiner Partei hier in Fulda und habe dann aber zugunsten der Clownausbildung meine Politkarriere beendet, um dann in dem Bereich weiterzumachen. Und das war eine gute Entscheidung und ich glaube, da habe ich sehr, sehr viel auch über mich selber gelernt. Also das ist etwas, was ich nicht missen möchte.
Viele denken ja wahrscheinlich, Clownausbildung kann man doch direkt bei der Partei machen oder bei irgendeiner Partei, aber das ist, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Wo macht man bitteschön eine Clownausbildung denn überhaupt?
Es gibt ein paar staatliche, also es gibt, glaube ich, zwei Schulen, staatliche, und dann gibt es einige private Schulen, wo man sowas auch berufsbegleitend lernen kann. Ich habe eine der bekanntesten Schulen damals in Mainz noch oder bei Mainz ausgesucht und das war, also ich habe da auch einige Leute kennengelernt, mit denen ich heute immer noch eng befreundet bin, weil man schweißt da auch sehr zusammen. Also man lernt sich auf eine andere Art und Weise kennen, weil ein Clown wirklich eine tragische Figur im Grunde ist. Man gibt sehr viel von sich selber preis und also ich glaube, wir haben zumindest in der Anfangszeit mindestens so oft geweint wie gelacht. Also sehr, sehr viele Emotionen, die da rausgekommen sind, weil wirklich sehr viel Tiefergehendes auch über sich selber mitnimmt, was man vielleicht zeitweise verdrängt hatte. Und das ist schon auch spannend. Also so ein Clown ist nicht nur jemand, der
ist nicht nur bunt die Menschen und zum Lachen bringt. Ne?
Genau. Ein Clown ist immer eine tragische Figur, wenn man ein richtiger Clown ist und so. Und das ist schon was Wichtiges. Also wie gesagt, ich würde es nicht missen wollen, aber ich war nie der Clown, der sich geschminkt hat oder dann im Zirkus aufgetreten oder sowas. Habe ich nie gemacht. Mir ging es wirklich auch immer nur darum, auch da mit diesen Techniken mit Menschen zu arbeiten oder halt Menschen zu erfreuen, wie halt im Kinderhospiz und solchen Sachen.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal an eben zurückdenken, haben wir ja schon gesagt, Lehrer sind auch manchmal Entertainer und auch manchmal so empathische Begleiter, wenn man das so formulieren möchte, spiegeln vielleicht auch hier und da mal die ein oder andere Eigenschaft oder das ein oder andere Verhalten. Auch das hört sich da ja dann schon sehr nach deiner Beschreibung für einen Clown an.
Ja, wobei der Lehrer dann vielleicht nicht eine tragische Figur sein sollte in dem Fall.
Die haben wir ganz oft bei uns, die tragischen Figuren, kann ich dir sagen.
Und auch nicht so oft vielleicht stolpern sollte oder sich eine Torte ins Gesicht werfen sollte, um bei den Kindern noch ein bisschen Respekt zu haben. Aber natürlich gibt es da auch viele Parallelen, ganz klar.
Ja, auch das ist mir tatsächlich einmal passiert, bei einem Abi-Gag. Das ist jetzt 4 Jahre, glaube ich, her. Da bin ich für eine Michael-Jackson-Nummer, sollte ich auf die Bühne kommen und sollte beim Abi-Gag so einen kleinen 30-Sekünder mittanzen. Und habe mich tatsächlich vorher sehr sicher gefühlt, weil ich echt dachte, boah, Michael Jackson, ganz cool, kennst du, die Schritte hast du drauf, ich habe ein bisschen geübt vorher, war alles kein Problem und habe mich auf der Bühne aber so dermaßen hingeschallert und konnte danach, habe ich nicht mehr reingefunden, also es war wirklich peinlich in dem Moment und da hatte ich auch echt ein bisschen dran zu knapsen, habe aber im Nachhinein festgestellt, das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit gewesen, immer dann, wenn mir irgendeins der Kinder erzählt hier, ich kann dieses nicht, ich kann jenes nicht oder ich habe Angst, mich da zu vertun, dann packe ich diese Situation wieder aus und sage, ja, kann passieren, ist mir auch passiert, beim Abi-Gag, versammeltes Haus, 800 Leute in der Aula und ich bin da hingeflogen und darüber kann man auch so ein bisschen die Fähigkeit entwickeln, über sich selber zu lachen und dann ist es auch nur noch halb so schlimm, aber ist gar nicht so leicht, kann ich dir sagen.
Ja, das ist gar nicht so leicht, das stimmt, total, aber man kann es lernen und es kann auch funktionieren, also ja, vollkommen richtig.
Genau. So, und wo wir gerade schon bei so therapeutischen Ansätzen sind, hättest du vielleicht Lust, zum Abschluss der Folge noch ein kleines Entweder-Oder-Spielchen mit mir zu machen?
Ja, schieß los, gerne.
Super. Und zwar habe ich mich auch bei all unseren Themen bedient, sowohl bei der Nerdkultur als auch beim Wrestling, als auch bei Schule. Und meine erste Frage wäre, Faust oder Iron Fist? Also für alle die, die das nicht kennen, Goethe oder Marvels Faustus Chi?
Also ich muss ja sagen, ich mag ja beides. Also ich bin ja, lese sehr gerne auch Klassiker, lese aber auch sehr gerne Comics. Würde mich wahrscheinlich eher pro DC-Comics bewegen. Also dass ich glaube ich eher, zumindest was die Comics betrifft, eher bei DC bin. Aber Marvel hat natürlich auch ganz viele tolle Sachen. Aber hier ganz klar, also Iron Fist kann es nicht mit Faust aufnehmen, ganz klar. Also
ich bin pro Faust. Sehe ich tatsächlich auch so, pro Faust. Hätte ich mich auch für entschieden, zumal Faust ja auch ziemlich gleichbedeutend mit Ghost Rider ist, ne, um den Marvel-Held nochmal aus der Schublade zu kramen. Ist ja, ja auch das eine ist ein ähnliche
guter, Geschichte. Sehr, sehr guter Vergleich, ja.
Frage 2. Bunsenbrenner oder Blasterpistole? Mhm. Also eher Chemie oder eher Todesstern?
Ich war ja kein großer Leistungsträger, will ich es mal nennen, in dem Fach Chemie, muss ich sagen. Also gerade das war nicht so mein Fach, gar nicht. Hm. Mittlerweile interessiert es mich schon so ein bisschen mehr als jemals zuvor. Aber also ich sag mal so, wenn es hier um Science Fiction geht, bin ich, glaube ich, dann eher für die Blasterpistole.
Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich
wäre eher fürs Lichtschwert wahrscheinlich, aber okay.
Lichtschwert auch besonders cool, das stimmt. Ist auch weniger Bürokratie, kann ich dir sagen, weil heutzutage, wenn du so einen chemischen Versuch machen willst, dann musst du erstmal 10-seitiges Dokument ausfüllen, damit du das auch wirklich machen darfst, eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung. Musst du wahrscheinlich beim Lichtschwert nicht.
Musst du nicht, ja, wahrscheinlich nicht.
Genau, dann Frage Nummer 3. Die Heilige Bibel oder die Heiligen Jedi-Schriften? Bekannt aus Episode 8 beispielsweise. Hm.
Auch das gar nicht so eine leichte Frage. Hm. Also ich würde mich jetzt nicht sehr als sehr religiös bezeichnen. Also es gibt, interessiere mich für den Buddhismus deutlich eher als fürs Christentum, habe aber auch im Christentum sehr viele Bekannte und Freunde. Also ich kenne auch einige, die tatsächlich als Pfarrer ihr Glück gefunden haben. Aber ich würde mal sagen, mich persönlich, ich würde mich eher für die Jedi-Schriften interessieren als für die Bibel. Wobei ich die Bibel gelesen habe auch, das schon. Da sind auch spannende Geschichten drin, definitiv. Aber die Jedi-Schriften habe ich nicht gelesen, nicht komplett zumindest. Trotzdem für mich interessanter einfach. Ja, also für mich persönlich.
Absolut. Und auch das hätte ich genauso angekreuzt. Leonie hat ja mal ganz kurz Religion studiert, als sie den Sportplatz noch nicht gefunden hat. Da hat sie nur, um ein Zweitfach zu haben, Religion angewählt. Aber da konnte ich auch an keiner Stelle wirklich helfen. Und sie hat das auch ganz schnell wieder sein gelassen. Hätte ja sein können, dass sie Interesse entwickelt. Aber die ist auch eher bei den Jedi-Schriften gelandet.
Ja.
Im Buddhismus gibt es nicht so eine zentrale Schrift, oder? Vertue ich mich da?
Naja, schon das, was auch der Buddha schon aufgeschrieben hat, da gibt es schon Regeln auch. Aber es gibt verschiedene Bereiche. Der Buddhismus ist auch riesig. Also da gibt es jetzt den tibetischen Buddhismus bis hin zu anderen kleineren Bereichen, die teilweise unterschiedlich sind. Aber es gibt schon Regeln, die man aber auch so befolgen kann, wie man das so möchte.
Mhm. Ich fand die Aussage immer ganz sympathisch, dass man immer so die Mitte zwischen den Extremen suchen sollte, könnte. Das ist so eine der Kernaussagen, ne?
Ja.
Ja, find ich gut. Nächste Frage, ist schwierig da, irgendeine Mitte zu finden, gebe ich zu, aber das Wortspiel ist so schön, deswegen Star Wars oder War on Terror? Also ich könnte auch fragen, Order 66 oder Executive Order?
Also ich, Star Wars.
Richtig.
Ohne zu kommentieren jetzt.
Absolut. Es waren irgendwo beides Scheißbefehle, ne? Aber in Star Wars war zumindest nur Fiktion, ja. Absolut. Jetzt kommen wir zu einem, den hätte ich eben fast schon aus Versehen angesprochen, als es um die Frage ging, welcher Wrestler könnte ein guter Lehrer sein. Es gab nämlich mal einen, der hat tatsächlich mal einen Lehrer gespielt. Deswegen die nächste Frage für dich hier. Shane Douglas oder Dean Douglas?
Ja, ich mochte ja das Gimmick des Dean Douglas damals schon ganz gerne, muss ich sagen. Obwohl der hatte ja, das war in den Mitte der 90er, irgendwann hatte er Probleme, also hinter den Kulissen auch mit Shawn Michaels und seiner Clique damals und deswegen den großen Push auch nie so bekommen und hat da ja auch nicht, deswegen ist er auch nie so ein ganz großer Star geworden, glaube ich. Hätte auf jeden Fall das Zeug zu, war dann später bei der WCW auch noch relativ erfolgreich, aber seine große Zeit natürlich bei ECW auch gehabt, Shane Douglas. Ich habe jetzt witzigerweise vor kurzem noch ein Match von ihm gesehen, da aber noch vor der Zeit, als dein Dynamic Dudes mit hier John Laurinaitis, Johnny Ace, damals
noch im Tag Team,
wo sie
die
Skateboards getragen haben. Das war Anfang der 90er. Also Shane Douglas war schon wirklich ein guter Wrestler, war ein guter Typ am Mic und so. Aber natürlich seine große Zeit war nicht die Dean Douglas-Zeit. Also ganz klar Shane Douglas.
Der steht wenigstens dazu, dass er ein böser Charakter ist, ne? Im Gegensatz zum Dean.
Ja.
Gut, nächste Frage. 30 Schüler pro Klasse oder die Regel der 2 aus dem Sith-Orden?
Ja, also sagen wir es mal so, 30 Leute, 30 Schüler in der Klasse, das ist definitiv zu viel. Wir leben ja in solchen Zeiten, wo es leider so oft auch passiert. Ja. Und es ist aber ganz klar, dass man mit kleineren Lerngruppen, je kleiner die sind, umso mehr Erfolge kann man da erzielen.
Ja.
Ja, und deswegen bin ich ganz klar auch hier für die kleineren Gruppen. Ja,
ja, genau. Dürfen durchaus ein paar mehr als zwei sein, sehe ich auch so, aber ja. 30 sind zu viel. Ich hätte vor Corona, hätte ich fast noch gesagt, ist egal. Das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt bei uns. Aber ich habe seit in Corona die Lerngruppen sind geteilt worden. Das war einer der positiven Nebeneffekte. Mhm. Da hatten wir mal eine Zeit lang Unterricht mit halben Klassen. Und da waren die alle auf einmal nur noch so 15, 16 Mann stark. Und das war richtig guter Unterricht.
Ja, da kannst du auch die, die quasi nicht mit so kommen, die kannst du besser mitnehmen.
Ja.
Auch. Und die fallen nicht hinten runter. Und
ganz
bei 30
genau.
Geht's
ganz genau.
Leider nicht anders. Das geht nicht.
Richtig. Also bei den, genau, bei so 14, 15, 16 habe ich mir auch eingebildet, ich bin an jedem dran und weiß auch, wenn einer gerade irgendwie Probleme hat, sich nicht fühlt oder so. Und das, ja, die Chance hast du bei 30 kaum, alle immer im Blick zu haben, ne?
Ja.
Wie groß sind deine Kurse, wenn du so Impro-Kurse machst an der Schule oder hast du da ein Team? Wie
sieht's aus? Naja, also es kommt auch mal vor, dass es mehr sind, aber so die Maximalgröße für einen wiederkehrenden Kurs, der wöchentlich dann auch ist, der liegt so bei 15. So. Mhm. Das ist schon eine perfekte. Also, ja. Sagen wir mal so, auch da, bei 8 Leuten kann ich auch mehr mit denen noch arbeiten. Mhm. So. Aber wenn ich mal so ein Teambuilding oder sowas mache, kann sein, dass auch mal 20, 25. Ich hatte auch schon Kurse mit 30 oder sowas. Aber so, die Maximalgröße, die sehe ich bei 15, 16 und so. Und wenn es jetzt mindestens 6 sind, dann ist es auch super.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ne? Gilt allerdings nicht für Podcast, da dürfen es ruhig mehr sein. Deswegen meldet euch mal schnell alle an. Auch gerne als Lehrerliebling bei uns, auch gerne beim Shaggy. Sämtliche Formate verlinke ich natürlich in den Shownotes. Aber soweit sind wir noch nicht, denn ich habe noch eine Frage für dich. Und zwar Jedi-Akademie oder autodidaktisches Lernen à la Ahsoka?
Also ich fand die Jedi-Akademie ja schon immer ganz spannend. Mhm. Spannende Charakter rausgebracht. Und bei Ahsoka muss ich ja sagen, gibt es ja auch diese Serie, die nicht so gut lief, oder? Die war nicht so gut.
Nee, die ist nicht so gut angekommen. Ich fand die gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein.
Ja?
Ja.
Ich fand die auch nur okay, muss ich sagen. Ja. Aber ich habe die auch nicht komplett gesehen. Da habe ich irgendwann aufgehört. Also danach bin ich auch nicht wieder reingekommen, muss ich sagen. Also,
ja, das ist mit den Disney-Serien, die sind durchwachsen auf jeden Fall. Ne? Der fällt nicht.
Ich habe Endor noch nicht gesehen, obwohl das ja sehr, sehr gut sein soll.
Ist es. Kann man empfehlen, ja.
Ja, vielleicht schaue ich es mir dann doch nochmal an. Aber die Serie hat mich damals rausgebracht, deswegen bin ich ganz...
Okay, schade, ja.
Aber vielleicht gebe ich ja nochmal eine Chance. Aber in dem Fall Jedi-Akademie.
Jedi-Akademie, okay, alles klar, ja. Und dann noch eine, ich habe ganz viele Star-Wars-Fragen, fällt mir gerade auf. Kreide oder Kyberkristall? Das kann ich, glaube ich, für dich beantworten. Du hast ja eben schon das Lichtschwert gewählt.
Ja, aber in dem Fall ist der Hintergrund ja ein anderer, oder? Da geht's ja auch um den Unterrichtsstil, oder?
Absolut.
Der digital sein soll.
Ganz oder genau, das ist der Hintergrund, analog oder digital.
Genau. Ja, also ich finde schon, dass man mit der Zeit gehen muss. Natürlich gibt es Leute, die sagen, früher war alles besser. Aber wenn man auch sieht, was für Möglichkeiten auch gerade die Digitalisierung einem bietet im Unterricht, Ich persönlich von meinem Geschmack würde sagen, hier schön, dass es die Kreidetafel noch gab, oder die gibt's ja auch kaum noch oder weniger, immer weniger. Aber natürlich muss man auch hier mit der Zeit gehen und ich glaube, das bringt schon was. Aber das Alte sollte man nicht außen vor lassen.
Mhm, sehe ich auch so. Das Problem bei dem Kyberkristall ist, dass der jede Menge Credits kostet.
Ja.
Auch in der realen Welt leider zu viele Credits, hat man manchmal das Gefühl. Sag mal, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du ein Cobra Kai-Fan auch bist. Passen würde es ja.
Ja, aber ich habe noch nicht alle Staffeln gesehen. Ich habe, glaube ich, die ersten 2 gesehen und dann auch nicht weiter. Also ich war einfach aus Zeitgründen. Okay. Also es gibt so viele. Großer Fan, ich mag es sehr, sehr gerne. Also ich mochte die Serie wirklich gerne. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe durch Cobra Kai erst wieder Karate Kid mir angeschaut. Da war ich nie großer Fan früher.
Ah, okay, siehst du so.
Also Cobra Kai hat mich zum Karate-Kid-Fan wieder gemacht, sozusagen.
Sehr gut, kannst du dir mit Leonie die Hand geben, die hat das auch genau so rumgemacht. Aber dann reicht das, glaube ich, trotzdem dein Wissen aus den ersten 2 Staffeln, um die folgende Frage noch zu stellen. Eagle-Fan-Karate, das ist der Karate-Club von Johnny Lawrence, also man könnte auch sagen Johnny Lawrence, Cobra Kai oder Miyagi-Do-Karate, also eher so autoritär, von oben top-down. Oder eher so verständnisvoll, väterlich?
Ist ganz leicht zu beantworten. Mhm. Also natürlich Zweiteres, ganz
Zweiteres,
klar.
Zweiteres, ja. Sehe ich auch klar. So. Auch wenn das andere manchmal cooler wirkt von außen, ne? Gerade wenn es um so eine Serie wie Cobra Kai geht.
Ja.
Und ich habe ein einziges Beispiel aus meiner Karriere. Da war der Cobra Kai-Weg anscheinend der bessere. Da habe ich, muss ich kurz erzählen, da habe ich mit einem Schüler, dem ich Skifahren beibringen wollte, wirklich den ganzen Vormittag habe ich mit dem am Hang verbracht. Und am Schluss haben sie den auch aus allen Gruppen rausgenommen, haben mir den gegeben und wollten, dass ich dem das beibringe. Und ich habe auch wirklich probiert, voller Verständnis dem das beizubringen. Der ist aber wirklich immer in Kurve 2 spätestens aus den Skiern rausgekippt, musste sich wieder anziehen, musste seine Skier einsammeln. Das war wirklich stundenlang habe ich mit dem da verbracht. Und als es dann zur Mittagspause runterging, kam ein Skilehrer von der örtlichen Skischule an uns vorbei und meinte, ob ich dem gerade versuchen würde, Kurvenfahren beizubringen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist genau, ne, das probiere ich seit 3 Stunden. Und da meinte der, lass mich mal kurz ran. Und da hat er den angepfiffen vom Allerfeinsten, wenn du jetzt nicht sofort auf die Skier und da runterfährst, dann setzt es was. Und hat den so rund gemacht. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, ne, wenn das die Eltern hören, dann bist du deinen Job los. Da war ich noch relativ neu. Und dann ist der aber auf diese Skier geklettert und ist da runtergefahren, ohne einmal hinzufallen. Und da habe ich auch gedacht, okay, manchmal vielleicht doch autoritär.
Ja, vielleicht kann es ja doch helfen, das stimmt. Ja,
genau, aber war auch das einzige Beispiel, um ehrlich zu sein. Letzte Frage. Xavier's School for Gifted Youngsters oder die Brotherhood of Mutants von Professor X oder Magneto? Und der Hintergrund, den ich im Kopf hatte, war integrative Schule oder eher Trennung nach Leistungsprinzip?
Das ist natürlich wieder was anderes. Also wenn ich jetzt nur zum Xavier Magneto entscheiden müsste, würde ich mich schwerer tun als beim letzteren. Also gerade, ich arbeite ja auch sehr viel integrativ in verschiedenen Bereichen, von verschiedenen Kulturen natürlich bis hin auch zu inklusiven Dingen. Arbeite ja auch mit körperlichen, geistig beeinträchtigten Menschen und so. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, natürlich ist es besser noch für die, wenn die mit Menschen, die weniger Probleme oder Handicaps haben, auch zusammengesetzt und gestellt werden. Also integrativ auf jeden Fall.
Ja, sehe ich auch so. Kann man definitiv viel mitnehmen. Ich glaube sogar, ich wäre für so eine leichte Mischung. Bei uns werden ja zunehmend die ganzen Schulformen integrativ. Also wir haben jetzt auch die ersten integrativen Kinder bei uns. Und ich finde schon, die anderen können da wahnsinnig viel mitnehmen, menschlich. Ne? Und ist auch total lieb, wie die sich von Natur aus drum kümmern. Also da müssen wir eigentlich gar nicht so viel helfen. Und da funktioniert vieles von ganz alleine. Das finde ich immer sehr, sehr bewundernswert. Und wie wenig Anteil wir als Lehrer eigentlich daran haben, dass es auch gut funktioniert tatsächlich. Ja. Wirklich schön.
Aber wenn ich jetzt Mutant wäre und mich zwischen Xavier und Magneto entscheiden würde, das wäre schwieriger.
Dann wär schwierig.
Also, es gab Phasen, wo ich ganz klar gesagt habe, Magneto auf jeden Fall. Also da muss man sich auch für die böse Seite, für die dunkle Seite entscheiden. Aber also ich bin mittlerweile, glaube ich, auch so, wenn ich Superkräfte hätte, wäre ich, glaube ich, ein guter. So, und das war vor ein paar Jahren nicht so. Was wäre leichter gewesen, als mit Superkräften böse Dinge zu tun, als gute Sachen zu tun. Aber ja, mittlerweile habe ich, glaube ich, gemerkt, dass ich eigentlich ein guter bin.
Ja, okay. Mein lieber Shaggy, ich glaube, ich kann dir nach 45 Minuten Podcast-Zeit bestätigen, du gehörst definitiv zu den Guten.
Ja.
Und magst du vielleicht abschließend nochmal kurz alle Kanäle nennen, auf denen wir dich sonst noch so abonnieren, hören, liken und unterstützen können? Wie gesagt, kommt eh alles in die Shownotes, aber gerne auch einmal live von dir.
Schaut einfach Shaggy Schwarz, da findet ihr alles im Impro-Theater Fulda, auch da sind alle Informationen. Wenn ihr euch dafür interessiert, einfach kontaktieren. Auch Shaggy Schwarz gibt es über alle Social-Media-Kanäle da unter dem Namen. Könnt ihr mich auch erreichen, beziehungsweise jemand, der meine Social-Media-Kanäle betreut, das mache ich auch nicht alles selber. Aber ja, also einfach mal schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt in irgendeiner Art und Weise. Sehr, sehr gerne melden. Manchmal kann es dauern, bis ich mich zurückmelde, aber ich melde mich immer zurück und freue mich, Menschen halt einfach kennenzulernen, die sich für solche Dinge interessieren.
Zuverlässig. Das kann ich mir bestätigen. Das kann ich absolut bestätigen. Und ja, ich freue mich. Ich habe gerade in meinen Terminkalender mal gelunzt. Das Wochenende am 25. sieht ganz gut aus. Vielleicht sehen wir uns ja in Fulda.
Ja, schreib mir noch mal eine Mail oder per WhatsApp, wie auch immer. Per Mail wäre einfacher. Dann würde ich dich auf die Gästeliste setzen. Bring auch gerne jemanden mit. Also
okay.
Eine Wrestling-Show. Das wird toll in Fulda. Da freue ich mich auch schon drauf.
Klasse. Ja, da freue ich mich auch jetzt schon sehr. Und da komme ich mit Sicherheit drauf zurück. Shaggy, eine letzte Sache, die Gäste hier in diesem Format, kollegiale Fallberatung, immer machen müssen. Und es wäre mir eine besonders große Ehre, wenn du das abschließend noch für uns tun könntest. Und zwar gibt es eine Aussage im Lehrerberuf, eine magische Abschlussformel sozusagen. das muss man immer sagen, wenn man mit Kindern auf einer Exkursion ist oder so, und zwar um rechtlich aus allem raus zu sein, ne? Wenn noch irgendwas auf dem Rückweg oder so passiert, dann ist es immer ganz wichtig, dass man vorher die Veranstaltung beendet hat.
Ja, und soll ich damit loslegen?
Das wäre total super, wenn du die abschließend und feierlich sprechen könntest.
Ja, dann würde ich sagen, die Veranstaltung ist hiermit beendet.